Das ist Springender Punkt mit Helena Stelzer und Lotti Kobler.
Der Podcast rund um Digitalisierung, New Work und Business Trends.
Die Maschine ist definitiv nicht die, die in den nächsten Jahren Weltherrschaft oder intelligenter als der Mensch werden wird. Dafür sind wir viel zu komplexe Wesen. Digitalisierung befindet sich halt im Teenage-Alter und wir brauchen jetzt Regeln, Gesetze,
strenge
Voraussetzungen.
Eltern sozusagen.
Ja, genau. Und das ist aber auch das Schöne an Zukunft. Ja. Ja. Also ich beschäftige mich tagtäglich damit, ja, aber es gibt kein Blueprint für Zukunft und keine Glaskugel.
Hallo und herzlich willkommen bei Springender Punkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind heute wieder in unserem kleinen Berliner Tonstudio. Und tatsächlich möchte ich heute die erste Frage an meine liebe Kollegin Lotti stellen. Lotti, würdest du dich eigentlich als Trendsetterin bezeichnen? Weißt du, was auf uns zukommt, was uns erwartet?
Trendsetterin, ich würde sagen, vielleicht so im kleinen Bereich. Also wenn ich jetzt so an den Bürokontext denke, dann habe ich schon den einen oder anderen Kollegen mal inspiriert, beim Mittagessen mir was nachzukaufen. Oder ich empfehle mal irgendwie ein Produkt, was ich selbst cool finde. Aber so im größeren Rahmen sind, glaube ich, andere die besseren Trendsetter.
Obwohl du auch immer das leckerste Lunchpaket dabei hast, muss man sagen. ja, ich denke mir, es ist ja eigentlich ganz praktisch zu wissen, was auf einen zukommt, was für Trends, Entwicklungen vor allem in der Arbeitswelt auch auf uns zukommen. Und tatsächlich gibt es Menschen, die sich das Thema Zukunft auch zum Beruf gemacht haben und uns einen kleinen Einblick in die nächsten Entwicklungen unserer Zeit geben können.
Und unser heutiger Gast ist gewissermaßen so etwas wie ein moderner Wahrsager, allerdings mit Fakten statt Glaskugel und Hokuspokus im Gepäck. Sven Goeth ist Futurist, Keynote-Speaker und Experte für die Lebens- und Arbeitswelten der Zukunft. Und er ist heute unser Gast im Studio. Schön, dass du da bist, Sven.
Ich freue mich total, hier zu sein. Dankeschön.
Sven, du hast für dich den Begriff Futurist gewählt. Das heißt, du beschäftigst dich beruflich mit dem, was morgen ist. Aber wie erforscht man eigentlich die Zukunft?
Da gibt es unterschiedliche Wege. Das Schöne daran ist, Futurist ist kein geschützter Begriff. Also wenn ihr beide vorhabt, euch so zu betiteln, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr könnt es tun. Was aber dahinter steckt, ist, dass ich mich mit einer sehr großen Leidenschaft mit Zukunft auseinandersetze. Und man muss verstehen, dass Zukunft von Menschen gemacht wird. Sprich, ich habe ein sehr großes Expertennetzwerk, wo es darum geht, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die Ideen haben wie wir alle. Aber die auch, sag ich mal, die Mittel und Ressourcen zur Verfügung haben, um ihre Ideen umzusetzen. Und wenn man die letztendlich in den Austausch bekommt und fragt, wo investiert ihr gerade, wo geht die Reise gerade hin, dann hat man die Möglichkeit, nicht die Zukunft vorherzusagen, denn das geht eigentlich wirklich nicht. Aber man kann Entwicklungen prognostizieren und man kann Zukünfte, also Szenarien entwickeln, wie eine Zukunft aussehen kann, wenn sich unterschiedliche, sag mal, Technologien, soziografische Themen umsetzen. Und letztendlich für uns für Veränderung sorgen. Also es ist ein Zusammenspiel aus qualitativer Forschung, aus empirischer Forschung. Es gibt auch unterschiedliche Radare, die eingesetzt werden, die Technologien sozusagen scouten, als aber auch Marktbedürfnisse. Und daraus lassen sich dann, wenn Technologie auf Marktbedürfnis trifft, letztendlich Trends herauskristallisieren.
Und Sven, wie bist du Futurist geworden? Hat dich das irgendwie schon immer interessiert oder hast du was in die Richtung studiert? Wie kam das dazu?
Zufällig. Also irgendwie, ich bin in diese Richtung gekommen. Ich habe eigentlich Sportwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Ökonomie Management. Mein Thema war ich eher Wirtschaft und Sport im Berufsleben umzusetzen oder da irgendwie aktiv zu werden. Bin dann aber schnell rausgegangen aus, sag ich mal, diesen klassischen Arbeitsstrukturen, habe mich selbstständig gemacht. Am Anfang mit Marketingberatung, dann wurde es immer mehr Unternehmensberatung, dann auch Innovationsberatung, habe für unterschiedliche Zukunftsinstitute dann Beratungsabteilungen aufgebaut und eigentlich erstmal damit angefangen, wenn das Trends und Treiber für die Zukunft sind, wie verändern die Geschäftsmodelle, wie müssen Geschäftsmodelle adaptiert werden, beziehungsweise wie können dann auch Zukunftsbilder entworfen werden, um zu schauen, naja, wie leben wir denn eigentlich in 2030 und welche Veränderungen müssen wir machen? Und dadurch kam immer mehr habe ich Blut geleckt und das fand das Thema unfassbar spannend. Und jetzt seit 6 Jahren ist es dann wirklich so, dass ich mich intensiv mit der Zukunft auseinandersetze, branchenübergreifend, nicht nur mit Technologien, sondern auch mit demografischen Themen, Und bei mir selbst steht ganz klar im Fokus, welche Auswirkungen hat das auf uns Menschen? Was verändert uns, was treibt uns, was birgt Risiken, was Chancen? Und das in Abwägung. Und als Futurist guckt man auch immer sehr kritisch, sage ich mal, auf bestimmte Veränderungen.
Das klang gerade auch durch. Also ich kann mir vorstellen, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, ist das ein unglaublich breites Feld. Wo legst du da deine Schwerpunkte? Du hast auch gerade angesprochen, einerseits auf, was bedeutet das für den Mensch? Gibt es da nochmal Abstufungen, wo du sagst, das sind so meine Themen?
Wenig. Dadurch, dass man branchenübergreifend auch unterwegs ist, versuche ich hauptsächlich mich mit den Themen zu beschäftigen, die eigentlich eine globale Auswirkung haben. Also wirklich mit Treibern, die eigentlich auf alle Branchen eine Auswirkung haben, die auf uns Menschen eine Auswirkung haben, in unterschiedlichen Facetten. Also wenn man in die Tiefe reingeht, in Bereichen, dann ist das Spektrum unendlich, theoretisch, was das Treiber angeht, Trends angeht, in den kleinsten Bereichen. Ich versuche mich eher auf die großen Themen dann da auch zu konzentrieren und aber dann auch extrem zu schauen, welche Auswirkungen hat das? Also nicht einfach nur zu sagen, ja, so entwickelt sich die Zukunft und diese Technologien werden kommen. Man versucht da eher weniger von Megatrends zu sprechen, sondern wirklich ganz speziell zu sagen, welchen Trends und welche Treiber gibt es für das einzelne Unternehmen? Also ich versuche dann eher von Kundenseite her zu schauen, welche Trends sind eigentlich für diesen Bereich interessant, ob Handel, Versicherung, Banken und so weiter. Mhm. Und das sind dann oft eher größere Bausteine und man geht dann eher von groß ins kleinere Detail. Mhm. Aber so genau definieren, ja, kann man das, glaube ich, gar nicht. Das ist doch sehr komplex, auch wenn man schaut, was alles damit zusammenhängt mit bestimmten Themen.
Es gibt ja auch immer positive und negative Entwicklungen. In dem Zusammenhang ist uns auf deiner Website auch ein Zitat aufgefallen, in dem du sagst, die Zukunft bietet neue Chancen und ist zugleich das Schreckgespenst der Gegenwart. Kannst du uns das ein bisschen erklären?
Da kommen ja beide Seiten rein. Das eine ist, wir gehen in eine Zukunft rein, wo uns technische Entwicklungen vieles einfacher machen, ja, wie wir unser Leben gestalten, schwere Arbeit oder sonstiges wird durch, was ich, Roboter oder Maschinen erledigt, bestimmte Entscheidungen werden uns abgenommen, aber genau in all diesen Vorteilen liegt auch die Gefahr, Kontrollverlust, Bedeutungslosigkeit, Jobverlust, viele Informationen, die auf uns einprasseln, ja, die Komplexität und Geschwindigkeit nimmt zu. Da fragt man sich natürlich heute schon, ja, wer kann eigentlich noch die Orientierung in all dem, was da draußen passiert, behalten? Und das sorgt natürlich für Ängste. Aber man muss auch dazu sagen, Angst war schon immer da, wenn man nach vorne geguckt hat. Also nicht jetzt nur in unserer Zeit. Wenn man Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurückguckt, es gab immer Sorge, wenn es um Zukunft ging. Die hatten andere Auslöser. Bei uns aktuell hat es viel mit Digitalisierung und Wandel insgesamt zu tun. Man muss halt schauen, wie macht man es sich für nutzbar. Und das finde ich halt so interessant. Also eher das Thema Chancen. Ich blicke halt auf die Chancen, welche Möglichkeiten sind da. Aber auch ganz klar in der Abwägung, welche Risiken birgen sie auch. Da muss man aufpassen.
So Schreckensszenarien wie Roboter, Apokalypse oder Aufstand der Maschinen, die sich gegen ihre Erschaffer, den Menschen, wenden, halten sich ja relativ hartnäckig. Ist da deines Erachtens nach irgendwas dran oder ist das eigentlich nur Angstmacherei?
Das kommt ganz drauf an. Also man muss da natürlich auf die, ich sage es jetzt mal ganz provokant, auf die menschliche Dummheit aufpassen. Technologien, die in der Weiterentwicklung sind, sind in erster Linie erstmals für alle zugänglich. Und ob ich jetzt den Killer-Roboter einsetze für das Gute oder für das Schlechte, hängt natürlich immer von der jeweiligen Person ab. Also es gibt natürlich schon, ich sag mal, Dystopien, ja, wo man sagt, wie kann es wirklich schlecht laufen. Deswegen ist es jetzt nicht Angstmacherei. Es ist natürlich auch ein Szenario in der Zukunft, das man nicht außer Acht lassen muss. Umso wichtiger ist es eigentlich, sich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen, um auch bewusst sich für oder gegen Dinge zu entscheiden und auch zu schauen, dass bestimmte Technologien entweder nicht in bestimmte Hände kommen oder aber auch, dass man diese überwacht, Regeln erstellt und sonstiges, wie was eingesetzt wird. Da fängt es ja schon an, wie wird, was ich künstliche Intelligenz eingesetzt in Auswertung von Daten und so weiter. Also es ist ein bewusstes Umgehen mit Dingen und es muss nicht immer positiv ausgehen, muss man auch ganz klar dazu sagen. Also wir leben noch in einer Welt, wo man mit Technologie sehr, sehr großen Schaden anrichten kann. Deswegen ist es umso wichtiger, Digitalisierung befindet sich halt im Teenage-Alter und wir brauchen jetzt Regeln, Gesetze,
strenge
Voraussetzungen.
Eltern sozusagen.
Ja, genau. Man braucht jetzt halt genau diese strengen Eltern, die sagen, ja, bis hierhin geht's und bis dahin nicht. Bis dahin kann entwickelt werden mit gutem Gewissen. Danach muss man aber auch irgendwie in einem bestimmten Rahmen bleiben. Und das ist wichtig, einfach darauf zu achten.
Und würdest du sagen, da sind wir schon so weit? Da bewegen wir uns schon in die richtige Richtung als Gesellschaft oder stecken wir noch in den Kinderschuhen?
Wir stecken noch in den Kinderschuhen, das ist aber auch genau gut so, weil es gilt zu experimentieren, es gilt zu gucken, was kann man eigentlich überhaupt mit all diesen Technologien auch Gutes anrichten, aber auch genauso gut, welchen Schaden können sie anrichten. Also wenn man es nicht weiß, kann man es auch am Ende nicht einschätzen und verhindern. Deswegen muss man experimentieren, auch ganz viel mit den Themen, damit sie sich auch weiterentwickeln. Also keine Technologie ist momentan so weit, dass sie massentauglich ist, dass sie vollumfänglich eingesetzt wird. Da braucht es noch Jahre, teilweise Jahrzehnte und da muss ganz viel ausprobiert werden in dem Bereich.
Trial and Error ist wieder angesagt.
Ja, ganz, ganz wichtig und vor allem daraus zu lernen. Also das ist ganz wichtig, dass man überlegt, welche Erfahrungswerte können wir mit Technologie uns aufbauen und wie können wir diese dann später vielleicht in Gesetzeslagen, in andere Themen münzen, damit wir auch mit all dieser Technologie in Europa oder insgesamt auf der Welt leben können und nicht in einen, robotergeführten Überwachungsstaat enden.
In deinen Keynote-Speeches vermittelst du ja auch eine Botschaft, die zum Beispiel lautet, Zukunft kann so einfach sein. Gleichzeitig sagst du aber auch, Zukunft ist kein Selbstläufer. Wie sollen wir das verstehen? Also liegt es irgendwo dazwischen? Müssen wir selber sehr viel beitragen oder es auf uns zukommen lassen? Wie würdest du das sagen?
Ja, ein bisschen von beiden. Also das eine ist, man muss sich bewusst mit der Zukunft und auch mit der Veränderung auseinandersetzen. Also jeder Einzelne für sich, wie er eigentlich auch in Zukunft vielleicht auch sein Leben gestalten will, auf welche Werte er setzen möchte. Auf der anderen Seite sage ich, Zukunft kann so einfach sein, weil wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dann kann es eigentlich nur positiv werden, wenn man auch diese intrinsische Motivation hat, die Zukunft für sich selbst positiv zu gestalten. Aber es ist natürlich auch kein Selbstläufer dahingehend, auch gerade wenn man auf Unternehmensseite oft guckt, man kann nicht einigen wenigen das Feld überlassen, was Entwicklungen, Technologien oder sonstiges angeht, sondern man muss es auf breitere Schultern, teilweise auch auf Politik, auf Staat überführen, um am Ende auch den Einzelnen nicht zu verlieren in all diesem Wandel, der im 21. Jahrhundert noch passieren wird.
Wir möchten jetzt ein bisschen tiefer in ein Thema eintauchen. Du beschäftigst dich auch sehr ausführlich mit Produktwelten bzw. dem Einkaufsverhalten der Zukunft. Und da sind wir auf einen Begriff gestoßen, der uns ganz gut gefällt. Dazu braucht man aber ein leichtes Setting vorab. Wenn man vergleicht, wie als Lotti und ich noch Kinder waren, wie sah da unser Wunschzettel an den Weihnachtsmann aus? Ja, da stand vielleicht drauf Benjamin Blümchen-Kassetten und Kuscheltiere oder wie auch immer. Und heutzutage liest man darauf immer öfter, ja, Smartphones, vielleicht Drohnen, Smart-Home-Gadgets, also sehr digital. Und du hast dieses Phänomen das Kevin-Problem genannt. Kannst du uns das erklären? Und vorneweg auch eine Frage, warum ausgerechnet Kevin? Hat der nicht schon genug zu tragen?
Ja, also man haut da nochmal sozusagen auf den armen Kevin drauf. Das ist zufällig entstanden. Also Kevin kann ich gar nicht begründen, warum Kevin, sorry Kevin, ja, dafür.
Wir entschuldigen uns bei allen
Kevin. Das ist schon wieder da rein, dass wir da raufhauen. Das Kevin-Problem liegt am Ende darin, dass Unternehmen, die eigentlich mit Standardprodukten, Standardkommunikationen irgendwie permanent weiterarbeiten, dass sie es in der Zukunft schwer haben. Denn das ist das Kevin-Problem. Kevin wünscht sich zum Beispiel eine TXY, Smackdown, Dragon Ball, Budokai, War Republic Heroes. Das ist aus meiner Rede. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch genau diese Begriffe kennt. Ja, wenn ihr jetzt der Weihnachtsmann wärt.
Da wäre ich als Weihnachtsmann aber auch erstmal überfragt.
Ja.
Ja. Und genau so geht es auch dem Weihnachtsmann in dem Prinzip, in dem Fall. Aber der Weihnachtsmann beruft sich am Ende ey, ich weiß aber, dass ein Buch die letzten 20 Jahre funktioniert hat. Und lieber Kevin, du bekommst ein Buch. Man kann sich natürlich jetzt selber überlegen, na, was passiert, wenn Kevin das Buch bekommt, findet er vielleicht nicht ganz so prickelnd, ja? Sein Einkaufszettel sah ein bisschen anders aus. Heißt, er wird wahrscheinlich den Weihnachtsmann ersetzen in naher Zukunft. Und das ist genau das Problem, dass es halt nicht mehr reicht, mit Standardprodukten auf die Kunden zu werfen, sondern dass sich da das Einkaufsverhalten immer mehr individualisiert und personalisieren lässt auf der einen Seite und das aber auch die Kunden auf der anderen Seite erwarten von ihren Produktherstellern.
Das bringt genau den Punkt auf, den ich jetzt hinaus wollte. Wenn ich nämlich aktuell auf Instagram unterwegs bin, wird mir Werbung angezeigt und ich merke immer mehr, dass mir Produkte angezeigt werden, die ich selber für meine eigenen Bedürfnisse zusammenstellen kann. Also jetzt gerade vor ein paar Tagen habe ich eine Anzeige gesehen für ein Haarshampoo, wo ich festlegen konnte für meinen eigenen Haartyp, ob ich jetzt trockene Spitzen habe oder einen fettigen Ansatz oder so. Das konnte ich alles, hatte ich ganz viele Parameter, die man verstellen kann, bis hin zur Farbe des Shampoos und dem Duft. Und da wäre jetzt meine Frage, was ist denn das Besondere an diesen sogenannten individualisierten bzw. adaptiven Produkten und haben Standardlösungen vielleicht eher ausgedient?
Zur letzten Frage, ja, Standardlösungen erodieren immer mehr. Die wird es so nicht geben, weil genau dein eigener Anspruch, ja, den du selber gerade betitelt hast, immer mehr in den Fokus rückt. Und diese individuellen Produkte, die dann auch noch vielleicht situativ in dem Moment auf dich zugeschnitten, dir angezeigt werden. Das ist das, wenn wir dann von adaptiven Produkten sprechen, also ein individuelles Produkt wie dieses Shampoo, das du dir selbst zusammenstellen kannst, das genau in dem Moment, wo vielleicht das Shampoo zu Neige geht oder du für diese Kaufentscheidung gerade offen bist, weil du auf irgendwelchen Beauty-Seiten rumsurfst, dass dir dann da angeboten wird. Und diese, sag mal, diese Angebote werden weiter zunehmen und du wirst es auch am Ende dich davon leiten lassen. Also die Frage ist auch hier, wo kaufst du noch eigentlich Produkte und Services und wo kaufst du die Technologie? Ja, also die Schnittstelle dazu. Also ich weiß ja auch nicht, wie ihr euren Urlaub bucht und oft wird man ja auch da schon von Empfehlungen geleitet oder von Rezensionen geführt und das wird immer weiter zunehmen. Und man muss einfach schauen, wo kriege ich eigentlich am Ende das Produkt her? Und das ist meistens nicht mehr das klassische Produkt, wie ich es früher auf einer Printkampagne oder sonstiges gesehen habe, sondern es wird mir zugespielt, es wird mir empfohlen. Gegenfrage, wie wird die Serie ausgesucht bei beispielsweise Netflix? Habt ihr beide Netflix? Nutzt ihr das? Okay. Wie kommt ihr zur nächsten Serie? Wenn ihr zum Beispiel eine zu Ende geguckt habe, werdet ihr dann da auch geleitet durch Empfehlungen, die Netflix euch macht, die schon aufgetaucht werden? Geht ihr dann da drauf aktiv?
Ich mache das oft, also die haben ja auch richtig so einen Score, wo sie dann anzeigen 83% Übereinstimmung, weil sie das und das angeguckt haben.
Genau.
Und dann ist mir auch schon mal passiert, dann habe ich auf Play gedrückt bei irgendeiner ganz merkwürdigen Serie und dann war mein ganzer Algorithmus total verunreinigt sozusagen. Mir wurden lauter Sachen angezeigt, die ich gar nicht sehen möchte. Aber wenn das jetzt Serien sind, die ich wirklich auch absichtlich geguckt habe, dann stimmt es auch meistens.
Ja. Und das ist auch da, wo man sagen muss, geht es auch insgesamt in der Produktwelt ganz oft die Entwicklung hin. Man schaut genau und lernt euch kennen. Man sieht genau, auf welches Cover steht ihr, ja, damit ihr die nächste Folge anklickt. Oder aber letztendlich, keine Ahnung, sind es mehr Liebesszenen, mehr Thriller, mehr Drama, wie auch immer. Und diese Serien werden euch angezeigt und ihr greift darauf zu. Und wenn ihr das macht und letztendlich auch eure Erwartungen erfüllt werden, wird das Rad immer weiter gedreht. Und der Einzelne, der das macht, hat natürlich extreme Vorteile dadurch, weil er seine eigene Produktpalette, seine Services unendlich ausweiten kann, weil er euch immer besser kennenlernt. Und da muss man natürlich auch gerade, was Produktwelten angeht, ist es Fluch und Segen. Ja, einige wenige, die das sehr, sehr gut beherrschen, können natürlich euch sehr gut Informationen und Produkte anbieten, auch andere daran sozusagen dabei integrieren. Andere, die es nicht schaffen, ihre Kunden richtig kennenzulernen und es nicht ermöglichen, individuelle Produkte oder personalisierte Produkte auszuspielen, haben es in einem Markt, der immer technischer wird in bestimmten Bereichen, auch schwierig.
Kann man zusammengefasst sagen, dass der Trend dahin geht, noch kundenzentrierter zu werden?
Ja, in einigen Bereichen definitiv. Es reicht halt nicht aus, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, sondern man muss ihn wirklich kennenlernen. Und da ist es halt auch, das birgt auch die Gefahr, die das schaffen, den Kunden wirklich kennenzulernen. Die können ihre Produktpalette natürlich extrem ausweiten. Die es nicht schaffen, die haben es natürlich schwierig, weil sie nicht mehr mit ihren Produkten oder in den Dialog mit euch oder insgesamt mit ihren Endkunden kommen.
Sven, wenn du dich tagtäglich mit Zukunftstrends beschäftigst oder eben auch der Produktwelt, gibt es Produkte oder Dienstleistungen, wo du sagst, ach, das hätte ich selbst gern erfunden oder diesen Trend hätte ich selbst gern so kommen sehen und das genutzt?
Oh, da gibt es bestimmt einige, ja, wenn man sieht, welche Geschäftsmodelle entstanden sind, die unfassbar erfolgreich sind und die eigentlich aus einer Branche gekommen sind, wo keiner an diese Menschen geglaubt hat. Ja, Airbnb als bestes Beispiel. Die haben in Hotels gewohnt oder geschlafen, ja, aber haben definitiv nichts mit der Hotelbranche zu tun gehabt. Spotify, ja, Musik gehört, aber haben mit der Musikindustrie nichts zu tun gehabt. Und die kamen auf sehr, sehr gute Gedanken und Ideen. Es gibt aber auch ganz, ganz einfache Produkte, muss man sagen, die einfach nur neue Medien genutzt haben, ja. Ob es dann irgendwie Uhrenmarken sind oder sonstiges, die auch mit wenigen Klickraten und Zahlen letztendlich und ein paar Brand Ambassadors eigentlich die neuen Medien genutzt haben, um unfassbar erfolgreich damit gewesen zu sein. Also es gibt wahrscheinlich viele Sachen, wo ich sagen würde, wäre man da mal selber drauf gekommen, wäre das echt nicht schlecht gewesen. Hätte man ganz am Anfang mal kurz in Kryptowährung investiert und danach sie wieder verkauft.
Das ist auch wieder zu spät, ne?
Das ist, manche sagen, kommen und gehen. Und das ist aber auch das Schöne an Zukunft, ja. Also ich beschäftige mich tagtäglich damit, ja, aber es gibt kein Blueprint für Zukunft und keine Glaskugel, mit der man Dinge wirklich vorhersagen kann. Dafür leben wir auch in wirklich sehr schnellen, komplexen Zeiten. Es gilt aber, und das ist genau meine Aufgabe, Entwicklungen im Auge zu behalten, zu schauen, was ist wirklich damit möglich. Denn die großen Trends, sage ich es mal, wie künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Blockchain und so weiter, was man aber jetzt gucken muss, in welche Tiefe können diese Technologien eigentlich Veränderungen erzeugen und in welchen Bereichen, in welchen Branchen. Und das ist interessant. Da sind eigentlich gerade eher die großen Themen. Was können die aktuell schon bestehenden Trends an Auswirkungen, an Veränderungen erzeugen und nicht, was ist eigentlich der nächste große Trend, der auf uns zukommt? Die richtig großen sind da.
Also dann stellt sich eher die Frage, was sind dann die Entwicklungen, die dann auch vielleicht jeder Einzelne spürt und oder auch Unternehmen, ne? Also so ein bisschen runtergebrochen, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch genau das, wie wir auch heute unseren Alltag bestreiten. Also vor 10 Jahren habt ihr die Produkte noch anders eingekauft. Da gab es keine Empfehlungen. Da habt ihr noch Fernsehen geguckt. Ja, da gab es keinen Netflix. Da gab es nicht diese Art von YouTube, diese Informations Bereitstellung in unserem Alltag. Und all das ist da und mit all dem müssen wir umgehen. Und das verändert uns auch. Unsere Ansprüche an Alltag, an Beziehung, an Job, eigentlich an alles. Und das ist die große Herausforderung.
Wir würden jetzt gerne unseren Blick von der Produktwelt der Zukunft nochmal wegwenden hin auf das Thema Mensch und Maschine, genauer gesagt auf die Beziehung von Mensch und Maschine. Eine deiner Keynote-Speeches trägt den Titel Mensch liebt Maschine. Ist es denn eigentlich eine gleichberechtigte Beziehung oder ist der Mensch und die Maschine, sind die eher sowas wie das Romeo und Julia-Paar der Digitalisierung?
Das ist die Frage, wer sozusagen Romeo und wer Julia ist. Also die Mensch liebt Maschine habe ich damals ausgewählt, weil wir an sich Maschinen lieben. Ja? Wir sind in der Autoindustrie, wir lieben Gadgets und sonstiges und eigentlich fühlen wir uns ganz wohl mit Technologien. Ja? Es wollte auch früher keiner ein Auto haben. Ja? Und Harry Potter hat einfach ein Auto entwickelt. Ich glaube, wir wären alle traurig, wenn wir jetzt noch auf der Küche sitzen. Und das geht auch heute so mit anderen Technologien, die im Einsatz sind. Aber man muss natürlich aufpassen. Der Mensch ist nämlich genau der die Maschine programmiert. Die Maschine ist definitiv nicht die in den nächsten Jahren Weltherrschaft oder intelligenter als der Mensch werden wird. Dafür sind wir viel zu komplexe Wesen. Aber wir können Maschinen für uns nutzbar machen. Wir können Maschinen in die richtigen Bereiche reinbringen, dass sie uns unterstützen. Sie werden uns viel an bestimmten Tätigkeiten abnehmen können, wenn wir das denn wollen. Und das birgt natürlich dieses, naja, wie arbeiten wir eigentlich mit der Maschine zusammen? Haben wir Angst vor ihr, weil sie eventuell uns unterstützt, bessere Entscheidungen macht, den Job wegnimmt oder sonstiges? Oder sehen wir die Maschine wirklich als etwas an, was uns verbessert und auch für unseren Alltag eigentlich allgegenwärtig ist? Ich nutze immer das Beispiel, heute fragt keiner mehr danach, ob man den Beifahrer nach dem Weg fragt oder ob man das Navigationssystem fragt. Ja, ist eher die Frage, welches Navigationssystem nutze ich? Da ist Technik schon völlig normal in unserem Alltag. In anderen Bereichen, wenn es dann von dem Privaten weggeht ins Berufliche, dann wird Maschine oft in Frage gestellt oder auch viel kritischer beäugt. Im Privaten nutzen wir Algorithmen, Empfehlungen, Check24, all diese Themen selbstverständlich. Ja, unseren persönlichen Assistenten mit Siri zu sprechen, machen wir auch. Aber im beruflichen Alltag sozusagen die Maschinen mit reinzunehmen, ist eine ganz andere Hürde, weil da geht es auf einmal an unseren Job, an unseren Sinn, an Arbeit. Und das birgt natürlich für jeden Einzelnen vielleicht Risiken und davor haben wir oft Angst. Und deswegen versuche ich das Thema Mensch liebt Maschine in den Vordergrund zu bringen, dass man es einfach für sich Technologie nutzbar macht, sie so einsetzt, damit sie eigentlich das Leben erleichtert, im besten Fall Lebensqualität und Lebensdauer schenkt.
Das heißt, das Erfolgsrezept für diese Beziehung von Mensch und Maschine ist, die Maschine für sich nutzbar zu machen. Kann man das so sagen?
Definitiv, sie für sich nutzbar zu machen und auch aus dem richtigen Blickwinkel auf genau Technologie zu gucken. Also Technologie, wie wir vorhin schon erwähnt haben, kann natürlich auch absolut für das Schlechte eingesetzt werden, aber auch man kann Technologie hervorragend nutzen, um Dinge einfacher zu machen, um Entscheidungen abnehmen zu können. Und man wird sie auch da einsetzen, da muss man auch ganz ehrlich sein, wo uns Dinge am Anfang erstmal lästig erscheinen. Ja. Sucht ihr gerne Versicherungen aus? Macht ihr das gerne?
Nee. Ja, nicht, nein.
Ja, das ist die Frage. Ja. Ja. Wenn es einen Versicherungsspot gibt, der beispielsweise, ihr gebt alle eure Daten ein, oder ich, ja, zwei Kinder, bin ein bisschen preissensibel, alter Schwabe so ungefähr, das gebe ich alles ein. Und dann sage ich dem lieben Bot, geht's mal auf die Suche. Und genauso wie bei Check24 werden alle Informationen rausgesogen und mir zur Verfügung gestellt. Aber anstatt nur eine Auswahl zu bekommen, schließt dieser Bot auch gleich die Versicherung für mich ab. Die der Bot letztendlich für sich mit meinen Empfehlungen als die für mich passende ausgesucht hat. Und wenn es eine bessere gibt im nächsten Jahr, dann wechselt er auch für mich. Und solange das meine Erwartungen entspricht, dann werde ich wahrscheinlich dabei bleiben. Und all die Themen, die man ungern macht, wie so eine Versicherungsspot, ich weiß nicht, würdet ihr ihn einsetzen, so wenn ihr das hört?
Wahrscheinlich auf jeden Fall. Gerade so bei Themen, wo man selber jetzt nicht so die Expertise hat, ist es natürlich wahnsinnig hilfreich.
Genau, und da kann man sie unterstützen. Ja. Also ihr würdet ihn wahrscheinlich nicht einsetzen, wenn es um Shoppen geht, ja, oder so. Da würdet ihr es wahrscheinlich noch selber machen, weil es auch ein Gefühl, ein Glücksgefühl auslöst. Aber für manch anderen ist zum Beispiel auch Einkaufen ja irgendwie eine stressige Angelegenheit. Mhm. Der gibt lieber seine Maße irgendwie im Internet ein und dann wird halt irgendwie alle zwei Wochen mal ein Hemd geliefert oder sonstiges. Und genau.
Wie ist dein eigenes Technologieverhalten, sage ich jetzt mal. Also bist du einer, der immer vorne dabei ist und gern neue Trends mitmacht, testet, vielleicht sogar schon vorne dabei ist? Wie siehst du dich da selber? Bist du Technik-Fan?
Also ich bin absolut Technik-Fan, setze mich auch damit sehr stark auseinander. Es gibt eigentlich die wenigsten Technologien, die ich auch in Reden oder sonstiges einbringe, die ich nicht selbst getestet habe. Ich sage immer, man kann nichts wirklich bewusst befürworten oder irgendwie dagegen sein, wenn man es nicht mal selber ausprobiert hat, mal eingesetzt hat. Und das sehe ich auch als Problem auch in der Gesellschaft. Viele sagen, diese Technologie, mit der möchte ich nichts zu tun haben. Oder
zu skeptisch.
Ja, genau. Aber ja. Sie kennen sie gar nicht. Also ja. Sie haben nicht mal so eine HoloLens-Brille mal aufgehabt oder sonstiges und einfach mal gesehen, okay, was ist damit möglich? Auch in Bezug auf mein vielleicht privates oder berufliches Umfeld. Und können ganz bewusst für sich entscheiden, ja oder nein. Einige Dinge teste ich natürlich auch dann zu Hause oder schaffe mir die auch an. Ich würde es nicht sagen, dass ich das absolute Smart Home zu Hause habe und mit allen technischen Gadgets dieser Welt ausgestattet bin. Mir geht es eher darum, den Überblick zu behalten und zu gucken, mit was kann man wirklich arbeiten und was lässt man auch wirklich ganz bewusst weg, weil man da vielleicht auch eher ein bisschen kritischer dahinter steht.
Ganz zum Schluss würden wir nochmal vom Thema Mensch-Maschine-Romanze wegkommen und uns nur auf das Zwischenmenschliche konzentrieren. Und da wäre unsere Frage an dich, wie verändern sich eigentlich unsere menschlichen Werte, wenn Technologien immer mehr Einzug in unseren Alltag und auch in unser Zuhause und im Grunde alle Lebensbereiche nehmen?
Oder verändern sie sich vielleicht gar nicht?
Na, also sie verändern sich schon, also sie haben sich ja schon extrem verändert. Nehmen wir mal einen ganz klassischen Wert wie Nähe. Ja? Also früher musstet ihr euch jedes Mal treffen. Ja, um Nähe zu spüren, also menschliche Nähe, wie nah sind wir entfernt oder ich sag mal, DM-Filialen wurden aufgebaut nach Nähe zum Kunden. Alle 1000 Meter Radius muss eine DM-Filiale stehen, um Nähe zum Kunden zu haben. Heute haben wir ganz viel auf das Thema relationale Nähe. Also wie schaffe ich eigentlich die Interaktion über Social-Media-Kanäle oder allgemein online, um mit den Kunden in Kontakt zu bekommen? Also ihr schafft es viel besser wahrscheinlich, eine Nähe zu erzeugen über relationale Nähe, genauso wie physische Nähe. Also die Welten sind heute schon komplett da.
Ja.
Und wir haben auch andere Werte, die extrem auf der, ich sag mal nicht auf der Kippe stehen, aber sich verändern durch Digitalisierung. Ob das dann Vertrauen ist, wo wir, was wir vorhin schon hatten, immer mehr in erfüllte Erwartungen reingehen, aber auch Transparenz oder Sicherheit. Ja, wir erwarten eigentlich von unserem Gegenüber, dass er auch für uns Chancen und Risiken abwägen kann. Ja, wenn es um Versicherung geht, Banken geht oder sonstiges. Und dass nicht mehr dieses klassische Vertrauen auf menschlichen Beziehungen herrscht, also nicht voreingenommen. Und das verändert natürlich die Zukunft. Wenn wir uns vorstellen, wir leben in einer transparenten Welt, wo, ich sag mal, doof gesagt, Siri oder Alexa jedes Wort mitschneiden und ihr Produkte bekommt, weil ihr gerade irgendwie gesagt, keine Ahnung, das und das ist leer oder der Kühlschrank mitdenkt, dann leben wir schon in einer sehr, sehr vernetzten Welt. Und wir müssen aber aufpassen, dass wir uns darauf nicht komplett verlassen. Weil es kann auch mal der Strom ausfallen oder sonstiges. Mhm. Und selbst heute sind dann, der ein oder andere ist dann schon komplett aufgeschmissen. Ja, weil er nicht mehr weiß, was dann, wie das Leben funktioniert ohne Internet und Strom. Und deswegen gilt es eigentlich so ein bisschen auch für sich die Balance zu halten. Es ist ganz viel Veränderung im Kommen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Man muss auch sich bewusst machen, was da eigentlich passiert und wie viel möchte ich von mir preisgeben und wem möchte ich das preisgeben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da sollte jeder drüber nachdenken, wem er eigentlich seine Daten gibt und ob er sich damit wohlfühlt.
Danke, Sven. Das war auch schon eigentlich ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Da möchte ich jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen, auch wenn wir natürlich bestimmt noch länger weiterreden könnten. Also Lotti nickt auch. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ganz viele spannende Aspekte, die da noch ja, vor uns liegen. Lieber Sven, danke, dass du heute bei uns warst. Danke für deine Insights.
Freut mich total. Es hat mir Spaß gemacht. War schön.
Ja, uns auch.
Vielen Dank. Ja, ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wer sich jetzt auch noch weitergehend im Bereich Digitalisierung und Technologie fortbilden möchte. Die WBS Akademie bietet umfangreiche Seminare zu diesen Themen. Wie zum Beispiel das Seminar Digital Mindset oder New Work und psychologisches Empowerment, schaut gerne auf www.wbsakademie.de vorbei. Bis dahin, wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen Tschüss und Ciao.
Tschüss.